Der Einzige, der unseren Premierminister unter Druck setzen kann, ist Präsident Trump. Darum wenden wir uns an ihn.
Das war Matan Vilnai, früherer Generalmajor der israelischen Streitkräfte, einer von hunderten israelischen Ex-Sicherheitsbeamten, die US-Präsident Trump dazu aufgerufen haben, den Druck auf Israels Regierung zu erhöhen, damit der Krieg im Gazastreifen endet.
Statt einem Ende des Kriegs steht ja jetzt quasi das Gegenteil im Raum, eine Ausweitung. Wie wahrscheinlich die ist, dazu gleich mehr.
In New York tagt heute der UN-Sicherheitsrat. In einer Dringlichkeitssitzung soll es vor allem um die Lage der israelischen Geiseln gehen, die die Hamas immer noch festhält.
Auch über die schlimme Versorgungssituation im Gazastreifen soll in der Sitzung gesprochen werden. Israel will derzeit ein neues System einführen, um die Einfuhr von Waren in den Gazastreifen besser zu kontrollieren.
In der letzten Nacht gab es einen massiven russischen Angriff auf einen ukrainischen Verkehrsknotenpunkt.
Und in Russland ist Benzin jetzt so teuer wie noch nie. Wie kann das sein, wo doch durch westliche Sanktionen der Export von Öl stark eingeschränkt ist, also im Inland eigentlich mehr als genug vorhanden sein müsste? Hallo, ich bin Inken Henkel.
Und ich bin Milad Kupay. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Dienstag, dem 5. August um 16 Uhr. Ja, heute stehen zwei wichtige Treffen an, bei denen es um die Situation im Gazastreifen geht in New York. Da kommt der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen auf Antrag von Israel zusammen. Da soll vor allem über die Geiseln gesprochen werden, die die Hamas noch in ihrer Gewalt hat. Und in Israel berät Ministerpräsident Netanyahu mit einigen wenigen Regierungsmitgliedern und Militärs über das weitere Vorgehen im Gazakrieg. Mal ganz platt gefragt, welcher der Termine ist wichtiger?
Es ist schwer vorauszusagen, was jeweils dabei rauskommen wird. Aber eine gravierende Entscheidung ist wohl eher von Netanyahus Besprechung mit Verteidigungsminister Katz, dem Generalstabschef und dem Minister für strategische Angelegenheiten zu erwarten, als von der UN-Sitzung. Die treffen sich nachher um 18 Uhr unserer Zeit, also zu spät für diesen Podcast.
Ja, Netanyahu soll sich dazu entschlossen haben, den gesamten Gazastreifen einzunehmen.
Ja, so sieht's aus. Ob das inzwischen offiziell bestätigt ist, kann unser Korrespondent Philipp Kunschner beantworten.
Nein, offiziell ist das noch nicht. Bislang sind es Medienberichte. Seit gestern Abend kursiert die Meldung, Netanyahu wolle den gesamten Gazastreifen einnehmen. Ein Insider wird dabei immer wieder zitiert. Der soll gesagt haben, die Würfel seien gefallen. Man beabsichtige, den Gazastreifen vollständig zu besetzen. Ob es dazu tatsächlich kommen wird, müssen wir abwarten. Das israelische Militär soll gegen diese Pläne sein. Der Generalstabschef soll gegen die Einnahme und gegen die Besatzung des Gazastreifens sein. Am Ende ist es aber eine politische Entscheidung. Die könnte heute Abend fallen, da finden Beratungen statt. Es kann aber auch sein, dass man erst einmal abwarten will und austesten will, wie diese möglichen israelischen Pläne weltweit ankommen.
In Israel kommen sie auf jeden Fall nicht überall gut an. Wir haben das Zitat eines früheren Generalmajors der Streitkräfte vorangestellt. Er hat mit über 500 anderen Ex-Sicherheitsbeamten, darunter auch Geheimdienstchefs, einen Brief an US-Präsident Trump gerichtet mit der Aufforderung, Netanyahu zu einem Waffenstillstand zu bewegen.
Und da könnten sie ja offene Türen einrennen, denn die USA sind ja nicht begeistert davon, dass Netanyahu den Krieg weiterführen will, richtig?
Kein bisschen. Trumps Sondergesandter Witkoff hat vorige Woche auf seiner Nahostreise quasi das Gegenteil gesagt, nämlich, der Plan ist nicht, den Krieg auszuweiten, sondern ihn zu beenden. Präsident Trump soll jetzt einen umfassenden Deal anstreben, der den Krieg beendet und alle verbleibenden Geiseln auf einmal zurückbringt.
Bleibt immer noch offen, wie er das anstellen will, aber nach diesen entsetzlichen Propagandavideos vom Wochenende mit den ausgehungerten Geiseln ist der Druck wohl riesengroß, die Geiseln endlich zu befreien.
Ja, deshalb jetzt die Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats in New York. Unser Korrespondent Martin Ganselmeier erzählt mal, wie es dazu kam und was dort passieren soll.
Die Dringlichkeitssitzung im Weltsicherheitsrat zur Lage der Geiseln wurde von Israel beantragt und von Frankreich, Großbritannien und den USA unterstützt. Nach Angaben der israelischen Regierung befinden sich noch 49 Geiseln in Gaza, darunter 20, die wahrscheinlich noch leben. Nachdem die israelische Regierung zuletzt bei den Vereinten Nationen weitgehend isoliert war, will sie den Fokus nun wieder stärker auf das Schicksal der Geiseln richten. Der Weltsicherheitsrat müsse mehr Druck auf die Hamas Hamas ausüben, fordert Israel und das Verhalten der Terrororganisation unmissverständlich verurteilen. Mit Spannung wird deshalb in New York verfolgt, wie sich die arabischen Staaten verhalten. Sie hatten sich kürzlich bei der UN-Palästina-Konferenz erstmals in einer schriftlichen Erklärung von der Hamas distanziert. Werden sie dies nun auch in ihren Reden tun?
Ob sie es tun oder nicht, mein Eindruck ist, dass Israel sowieso nicht an einer Verhandlungslösung mit der Hamas glaubt, beziehungsweise vielleicht auch überhaupt nicht daran interessiert ist. Auf der israelischen Plattform Ynet habe ich dazu einen aufschlussreichen Satz gefunden. Israel versteht, dass es nicht möglich ist, die Geiseln in einem Deal zurückzubringen, sei es teilweise oder vollständig, und plant daher, die IDF anzuweisen, Gaza zu erobern und die Hamas zu unterwerfen. Die IDF, das sind die Israel Defense Forces, die israelischen Streitkräfte.
Aber die USA halten dagegen einen Deal weiter für möglich, hast du gesagt.
Ja, genau. Mal sehen, ob das in der Dringlichkeitssitzung heute zur Sprache kommt. Nochmal Martin Ganselmeier aus New York.
Ebenfalls interessant, wie wird sich die US-Regierung äußern? Angesichts der drohenden Hungersnot in Gaza hatte US-Präsident Donald Trump erstmals deutliche Kritik am Vorgehen der Netanyahu-Regierung geübt. Frankreich und Großbritannien wollen in der Dringlichkeitssitzung auch die katastrophale humanitäre Lage in Gaza ansprechen. Nach Angaben des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen sind in Gaza mehr als 300.000 Kinder von akuter Unterernährung bedroht.
Bei der Versorgung der palästinensischen Bevölkerung gibt es offenbar noch keine wirklich spürbare Besserung, oder?
Leider nicht. Seit ein paar Tagen lässt Israel zwar wieder mehr Hilfslieferungen in den Gazastreifen, aber viele Hilfsgüter kommen nicht bei denen an, die sie am meisten brauchen. Nach neuen Daten der UNO erreicht von den Lastwagenlieferungen nur jede zehnte ihr Ziel. Demnach werden alle anderen vorher geplündert, sei es von der hungernden Bevölkerung, sei es von organisierten Kriminellen. In absoluten Zahlen, seit dem 19. Mai wurden nach UN-Angaben von rund 2600 Lkw rund 2300 abgefangen. Entweder friedlich von hungrigen Menschen oder gewaltsam von bewaffneten Akteuren, heißt es.
Wird denn irgendwas getan, um diese Situation zu verbessern?
Israel hat jetzt wohl ein neues Verfahren gestartet, damit private Händler wieder schrittweise und kontrolliert Waren in den Gazastreifen einführen können. Das hat die Regierung entschieden, um die humanitäre Hilfe auszuweiten, so die zuständige COGAT-Behörde.
Und was ist die COGAT-Behörde?
Das ist die israelische Koordinierungsstelle für Aktivitäten in den Palästinensergebieten. Auf diese Weise soll also die Menge an Hilfsgütern für die Bevölkerung im Gazastreifen erhöht werden und gleichzeitig soll die Abhängigkeit von den Vereinten Nationen und anderen internationalen Organisationen verringert werden. Dazu hat man eine begrenzte Zahl palästinensischer Händler zugelassen. Die wurden laut COGAT nach festen Kriterien ausgewählt und einer Sicherheitsprüfung unterzogen.
Und um was für Hilfsgüter geht es da? Weiß man das?
Zu den zugelassenen Waren zählen Grundnahrungsmittel, Babynahrung, frisches Obst und Gemüse und Hygieneartikel. Alle Lieferungen werden, wie gesagt, streng kontrolliert. Das Ziel soll eine sichere Verteilung sein. Ein Abgreifen durch die islamistische Hamas soll unbedingt verhindert werden. Wie genau die Auslieferung funktionieren soll, wurde allerdings nicht erklärt.
Schauen wir dann noch auf den Krieg in der Ukraine. Da gab es in der Nacht einen Angriff auf einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt.
Ja, Bahnhöfe sind nämlich wichtig im Krieg. Russland und die Ukraine, beide Seiten, versorgen ihre Truppen an der Front mit der Bahn. Deswegen werden auch Bahnhöfe und Gleise immer wieder Ziel von Angriffen. Diesmal hat es Lozowach getroffen im Osten im Bezirk Charkiw. Der Zivilschutz dort hat mitgeteilt, dass die Stadt von mehr als 30 russischen Kampfdrohnen attackiert worden ist. Ein Bahnangestellter wurde getötet und auch eine Frau. 9 Personen wurden verletzt, darunter auch Kinder, so die Staatsanwaltschaft des Gebiets Charkiw. Durch Lozowach verlaufen Bahnlinien nach Charkiw, in die Stadt Charkiw und in die ostukrainischen Frontstädte Kramatorsk und Kostjantynivka. Der Bürgermeister sprach vom schwersten Angriff in mehr als 3 Jahren Krieg.
Bahnfahren ist im Krieg natürlich eingeschränkt und in Russland wird jetzt auch das Autofahren erschwert durch die Preise. Ich habe gelesen, dass der Benzinpreis in Russland auf einem Allzeithoch ist.
Ja. Das fand ich auch überraschend, weil doch der Ölpreis gesunken ist wegen der westlichen Sanktionen. Unser Korrespondent Frank Eichmann zählt die Gründe auf, warum Benzin zurzeit in Russland trotzdem teuer ist.
Erstmals überhaupt in der Geschichte kostete die Tonne Superbenzin an der Rohstoffbörse von St. Petersburg gestern mehr als 77.000 Rubel. Umgerechnet sind das gut 850 Euro. Auch Normalbenzin und Diesel legten deutlich zu. An den russischen Zapfsäulen verteuerten sich Diesel und Benzin seit Jahresbeginn im Schnitt um 4,6%, so die russische Statistikbehörde, und das liege leicht über der Inflationsrate. Als Gründe gelten die hohe saisonale Nachfrage, die bevorstehende Ernte und Unfälle in den Raffinerien. Konkret, so zitiert die Tageszeitung Kommersant eine Quelle, wirkten sich die ukrainischen Drohnenangriffe vom 2. August auf große Raffinerien aus. Das Minus der täglichen Verarbeitungsmenge liege bei 40.000 Tonnen. Um die Inlandspreise unter Kontrolle zu halten, hat die russische Regierung am 30. Juli erneut befristete Exportstopps für Benzin und Diesel verfügt, mit nur wenigen Ausnahmen. Anders als 2023 und 2024 gilt das Ausfuhrverbot nicht nur für Händler, sondern auch für die Hersteller selbst. Befristet ist der Exportstopp bis Ende August. Experten gehen aber davon aus, dass er bis Ende September verlängert werden dürfte.
Der gesunkene Ölpreis reicht also offenbar nicht aus, um die heimischen Spritpreise zu dämpfen. Der niedrige Ölpreis ist aber ein Fakt und darauf baut auch US-Präsident Trump, der ja angekündigt hat, mehrere Kriege weltweit zu beenden. Jetzt hat er gesagt, dass sinkende Energiepreise den russischen Präsidenten Putin dazu bewegen könnten, den Krieg in der Ukraine zu beenden. In einem Interview hat er wörtlich gesagt: Wenn die Energiepreise deutlich sinken, wird Putin aufhören, Menschen zu töten. Wenn die Energiepreise um weitere $10 pro Barrel sinken, wird er keine andere Wahl haben, weil seine Wirtschaft am Boden ist.
Das kann ich mir im Moment schlecht vorstellen, dass das so kommt. Aber es gibt ja auch noch das Ultimatum, das Trump Putin gestellt hat, den Krieg zu beenden. Wann läuft dieses Ultimatum eigentlich aus?
Diese Woche Freitag, also in 3 Tagen. Bis dahin sollte Putin eine Waffenruhe mit der Ukraine vereinbaren. Andernfalls müssen Handelspartner von Russland mit scharfen Sanktionen rechnen.
Und gibt's da schon Anzeichen, wie Putin sich verhalten wird?
Die Nachrichtenagentur Reuters hat dazu Informationen. 3 Insider, also mit dem Kreml vertraute Personen, schätzen, dass Putin das Ultimatum von Trump ignorieren wird. Und zwar, weil er überzeugt ist, dass er den Krieg gewinnen kann.
Und wie stellt er sich das vor?
Putins Ziel sei es, so einer der Insider, die 4 ukrainischen Regionen Donetsk, Luhansk, Saporischja und Cherson vollständig zu erobern. Erst danach will er dann über ein Friedensabkommen sprechen.
Also sind die schon laufenden Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine ja eigentlich nutzlos?
Genau. Die sind wohl nur dazu da, Trump zu signalisieren, dass Moskau einen Frieden nicht ablehnt. Das wird sicher auch wieder bekräftigt werden, wenn diese Woche Trumps Sondergesandter Witkow nach Russland reist.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Milad Kupay. Bei mir im Studio war Inken Henkel aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.